ARD.
Was wir machen, ist so eine Art von Klimaselbstverteidigung als Bürger. Wir können jetzt nicht warten, bis halt alle Gesetze durchgeregelt sind, sondern wir müssen Impulse setzen, wir müssen erste Projekte umsetzen. Und unser Ziel ist es ja, dass wir vor Ort jetzt Veränderungen schaffen. Dass im nächsten Sommer dann hoffentlich die Senioren, die über den Manga-Bell-Platz gehen, von der Bushaltestelle zu ihrer Siedlung, dass die sich halt hinsetzen können und halt nicht kollabieren.
Und das zu sehen, dass das der erste Schritt ist und dieses reale Erleben von etwas, das genutzt wird im öffentlichen Raum, schafft die Möglichkeit, viel mehr Menschen dafür zu gewinnen. In der Zivilgesellschaft, aber genauso auch in der Verwaltung und auf der Ebene der Politik.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Ob Starkregen, Hitze oder Trockenheit. Der Klimawandel ist auch in unseren gemäßigten Breiten angekommen, wobei das wohl nur die zarten Anfänge sind. Städte und Gemeinden müssen sich wappnen, Plätze kühlen, Wasser speichern, Gebäude neu denken. Klimaanpassung heißt das im Fachjargon. Darüber sprechen wir jetzt in den RBB 24 Inforadio Wissenswerten, anlässlich der bundesweiten Woche der Klimaanpassung. Ich bin Anna Korwes, herzlich willkommen. Meine Studiogäste heute wissen, was theoretisch nötig wäre, um unsere Kommunen fit fürs veränderte Klima zu machen. Sie wissen aber auch, wie zäh und mühsam entsprechende Schritte in der Praxis sind. Denn sie haben selbst mehrere Projekte dazu in Berlin und Brandenburg gestemmt. Martin Bartel und Johannes Tolk gehören zum Comparative Research Network und sind sowas wie Wissenschaftsaktivisten. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo, Dankeschön.
Herr Bartel, der Begriff Wissenschaftsaktivist, den haben Sie verwendet, als Sie Ihre Arbeit und sich beschrieben haben. Erstmal, warum?
Naja, in unserem Verein waren wir eigentlich alle in der akademischen Welt verankert. Wir haben viele Forschungsprojekte gemacht. Wir haben viel gelernt über die Welt. Wir haben viel neues Wissen geschaffen. Aber wir waren dann zum Schluss sehr frustriert, dass die Ergebnisse von solchen Projekten dann doch in der Schublade verschwinden. Wo wir dann an einem bestimmten Moment gesagt haben, dass es zu schade ist. Und unsere Antwort war, naja, dann gründen wir einen Verein, ein Netzwerk, das in Berlin sozusagen Füße und Wurzeln hat. Dass wir sagen, wir müssen vor Ort sein, wir müssen mit den Leuten reden, um zu hören, wo drückt der Schuh in den verschiedenen Kiezen von Berlin. Diese Sachen nehmen wir dann mit, besprechen das mit internationalen Partnern, bringen es in die Akademie, machen Forschungsprojekte auf EU-Ebene, aber auch auf nationaler Ebene. Und gleichzeitig, wenn wir dann aber ein schönes, großes europäisches Forschungsprojekt zum Beispiel haben und wir haben interessante Ergebnisse gefunden, sagen wir, naja, lass uns das doch hier mal vor Ort ausprobieren und schauen, wie das eigentlich in der Realität vor Ort ankommt. Und so versuchen wir halt so eine Art von Brücke zu bilden zwischen Gesellschaft und Wissenschaft und neue Wege für Dialoge zu suchen.
Jetzt sind Sie ja von Haus aus Geograf.
Richtig.
Sie, Johannes Tolk, wenn ich das richtig überblicke, sind Designer, Künstler, Programmierer und noch vieles andere mehr. Wo war denn dann Ihr Link zum Klimathema, dass Sie dann auch die Initiative Resilient Cities gegründet haben, über die wir dann auch noch sprechen werden?
Genau, das hat sich ergeben über das Forschungsprojekt Going West, wo es darum ging, in kleinen Kommunen in Deutschland Klimaanpassung zu starten, und zwar dadurch, dass man Verwaltung und Zivilgesellschaft zusammenbringt. Da war meine Rolle ursprünglich eigentlich tatsächlich klassische Designarbeit, quasi den Wissenstransfer am Ende des Projekts sozusagen sicherzustellen. Es hat sich aber in der Arbeit immer weiter herausgestellt, dass eine Sache, die ich eben sehr viel gemacht habe in den letzten Jahren, in anderen Bereichen auch, das Experience Prototyping, also wo man in kurzer Zeit Menschen ermöglicht, eine Erfahrung zu machen, wie etwas künftig sein könnte oder wie etwas für andere ist, dass das hilfreich war für dieses Forschungsprojekt. Und am Ende dieses Forschungsprojekts haben wir eben gemerkt, genau dieser klassische Effekt, Forschung ist zu Ende, wir haben viele tolle Sachen rausgefunden, Abschlussbericht wird geschrieben und es kommt in die Schublade, und das wollten wir eben gerne nicht haben und haben deswegen dann beschlossen,
die Ärmel hochzukrempeln.
Genau, und zu gucken, wie wir das in die Breite tragen können.
Jetzt spreche ich hier in den Wissenswerten normalerweise mit in Anführungsstrichen reinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern. Bei diesem Thema finde ich es aber wichtig, eben auch diese praktische Seite mit zu berücksichtigen, denn an sich so die Theorie, was nötig wäre, um unsere Städte und Gemeinden an die veränderten Klimabedingungen anzupassen, die ist doch weitgehend unstrittig, oder? Was da passieren müsste?
Es ist unstrittig, dass viel passieren muss. Und in allen Bereichen und auch ja, genreübergreifend, sagen wir mal. Ne? Ein ganz praktischer Punkt ist natürlich Schutz vor Hitze. Das ist das, was am stärksten mit der Gesundheitsfrage auch verknüpft ist und eben auch mit vulnerablen Gruppen. Also die Anpassung an Hitze und Extremhitze ist natürlich sehr wichtig und das sind oftmals kleine Dinge, die es dafür braucht. Wenn lange Strecken zurückzulegen sind, in denen keine Schatteninseln existieren und auch keine Möglichkeit, sich zumindest mal kurz hinzusetzen, ist das schon problematisch. Genauso eben Zugang zu Trinkbrunnen und dergleichen. Wo natürlich dann auch wieder die Erfahrung ist, solche Dinge klingen ganz einfach, sind oftmals in Verwaltungsvorgängen sehr, sehr langwierig und schwierig umzusetzen.
Genau, also Hitzeschutz, ne, Hitzeschutzpläne, sowas.
Gleichzeitig, genau. Also wenn wir jetzt auch nach Brandenburg schauen, haben wir natürlich die Probleme von Wasserknappheit, von Dürre, Waldbrandgefahr steigt natürlich. Also da müssen dann auch präventiv zum Beispiel Katastrophenschutzpläne oder Ähnliches angepasst werden. Und wir haben natürlich auch in Berlin die Frage bei Starkregen, wohin mit dem vielen Wasser und am besten das Wasser auch in der Stadt halten, damit man das genau in den Momenten, wo es halt Wasserknappheit gibt, auch umzusetzen. Und da gibt es dann ja zum Beispiel die Konzepte rund um die Schwammstadt und auch die Frage zum Beispiel von Begrünung von Fassaden. Rein spielt natürlich auch die Frage Hitzeschutzräume. In vielen Städten wie in Athen, Paris und Barcelona gibt es diese Räume auch schon, wo dann halt einfach Menschen hingehen können, wenn es zu heiß ist und dort klimatisierte Räume finden, um abzukühlen.
Genau, Sie gucken da ja auch, was in anderen europäischen Ländern passiert. Genau. Wenn wir das vergleichen, wie gut sind wir denn hier in Deutschland bislang gerüstet? Also welche Schulnote würden Sie Deutschland oder vielleicht auch hier unserer Region in Sachen Klimaanpassung bisher geben?
Es ist schwierig zu sagen. Auf dem Papier sind wir sehr gut auch dargestellt, weil es gibt Gesetze, es gibt ein Klimaanpassungsgesetz, das auch vom 2024, glaube ich, umgesetzt wurde. Das Problem ist nur, dass in diesen Gesetzen es nicht den Zwang für die Kommunen und auch nicht die finanzielle Ausstattung für die Kommunen gibt, die Klimaanpassung auch umzusetzen. Und gleichzeitig gibt es in Deutschland auch noch ein sehr interessantes Nebeneinander und teilweise Konkurrenz zwischen zwei Begriffen, zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung. Und es sind halt zwei verschiedene Töpfe, die dann auch bedient werden und die sich teilweise dann auch ein bisschen...
Geldtöpfe meinen Sie jetzt? Oder? Weil eigentlich klingt das ja so, als könnte das wunderbar Hand in Hand gehen.
Ja, aber es ist tatsächlich gesetzlich anders geregelt, weil für Klimaschutz gibt es zum Beispiel mehr verpflichtende Sachen und es ist dann für viele Städte auch wichtig, dass sie dann halt dementsprechend Klimaschutzmanager haben. Und dann gibt es aber auch Klimaadaptionsmanager und das ist wiederum eine freiwillige Aufgabe.
Und entsprechend nicht hinterlegt mit Personal...
Aber es gibt halt gleichzeitig mit dem neuen Gesetz, was wir bekommen haben, gibt es die Pflicht zumindest für Länder und den Bund, Schutzpläne aufzustellen und Strategien zu entwickeln. Aber gleichzeitig gibt es dort nicht Mechanismen, die dann sozusagen den Kommunen helfen, diese Position auch zu finanzieren. Und in dem Sinn ist es für das Land eine Pflichtaufgabe, aber für die Kommune ist es eine freiwillige Aufgabe. Und das sind, glaube ich, sehr große Probleme, dass es auf dem Papier sehr gut aussieht, aber in der Umsetzung...
nicht so viel ankommt.
Ja.
Sie versuchen ja von zivilgesellschaftlicher Seite aus da quasi ein Motor für solche Maßnahmen zu sein. Ein ganz aktuelles Projekt ist zum Beispiel das sogenannte Klimatandem, eine Kooperation zwischen Berlin und Wroclaw, Breslau. Johannes Tolk, worum geht's da?
Genau, es geht im Prinzip darum, gemeinsam einen Lernmoment zu schaffen. Das heißt, wir hatten ein Trainingscamp, wo Klimatandems ausgebildet wurden in der Methodik. Das heißt, es
war
eine Person.
Was waren das für Leute? Also ganz normale Bürgerinnen, oder?
Nee, das Besondere daran ist, es ist eine Person aus der Verwaltung jeweils und eine Person aus der Zivilgesellschaft. Einmal für Wroclaw und einmal für Berlin-Wedding-Zentrum.
Ah, aber ganz kurze Zwischenfrage. Dieses Tandem, also mit dem Verwaltungsmenschen und dem Bürger, die sind aber aus der gleichen Stadt.
Oder? Genau.
Okay.
Die können natürlich sehr unterschiedliche Netzwerke selbst einbringen und eben auch unterschiedliches Wissen und naja, verschiedene Arten von Energie auch auf eine Art. Ne? Das heißt, wir hatten dieses Treffen, wo die gemeinsam gelernt haben, Wroclaw und Berlin, wie könnte das alles funktionieren. Und jetzt sind wir gerade in der Phase, wo in Workshops jeweils dann vor Ort mit einer Gruppe von 15 bis 20 Personen ungefähr, bei dem die Hälfte aus der Verwaltung kommen und die andere Hälfte aus der Zivilgesellschaft gemeinsam in der Stadt bzw. im Viertel Orte gesucht werden, die besonders betroffen sind durch den Klimawandel und dann eben sehr kurzfristig innerhalb von 2 Tagen Lösungsideen zu entwickeln, was könnte denn diese Orte verbessern oder ihnen einen anderen Charakter geben. Und dann tatsächlich aber auch schon den Plan zu machen, wie man das in 8 Wochen umsetzen kann. Und das ist so ein bisschen dann meistens der Schockmoment, weil ne, wir alle wissen, dass normalerweise Planung viel Zeit braucht. Und aber unsere Erfahrung aus den vorigen Jahren in den Forschungsprojekten war eben dieses, dass überall, wo wir hingekommen sind, die Leute gesagt haben, wir wollen machen und nicht reden. Und es ist natürlich auch, wenn man anfängt, im öffentlichen Raum etwas zu tun, es aus guten Gründen und aus vielen guten Gründen immer sehr viele Bedenken gibt, was alles möglich oder nicht möglich ist. Und dadurch, dass man diesen Zeitraum so stark verkürzt, hat man gar keine Zeit für ganz viele dieser Bedenken. Beziehungsweise man macht eine Lösung, die genau so groß ist, dass sie eben in diesen Zeitraum reinpasst und da auch geschafft werden kann.
Genau, diese 8-Wochen-Methode, die haben Sie ja auch entwickelt, ne? Also genau. Wirklich von der Initiative bis zur Vollendung 8 Wochen. Das ist richtig sportlich. Aber Sie sagen, das motiviert eher auch wirklich zu einem konkreten Abschluss zu kommen?
Absolut. Und was wir im ländlichen Raum irgendwie gelernt haben, ist, dass es sehr schwierig ist, eine lange verbindliche Verknüpfung mit den Menschen hinzukriegen. Ne? Also neudeutsch Commitment irgendwie der Menschen, dass sie wirklich sagen, okay, ich bin jetzt Teil von diesem Verein, dieser Organisation und bin da immer mit dabei. Das ist sehr schwer, weil alle ganz viele Dinge zu tun haben. Aber zu sagen, okay, jetzt lass uns das mal ausprobieren, diese 8 Wochen, da kann man sich leichter drauf einlassen.
Sie haben das in Brandenburg initial ausprobiert, ne? In mehreren Kommunen in Brandenburg. Haben Sie mal ein Beispiel? Also was kann in so 8 Wochen zum Beispiel entstehen?
Als ein Beispiel vielleicht die Stadt Luckau. Dort war das interessant, dass relativ schnell klar war, dass der Marktplatz, der gerade neu gestaltet wurde, hitzemäßig auch nicht ganz unproblematisch ist.
Das war jetzt die diplomatische Formulierung. Ja?
Genau. Aber das Spannende war eben, dass die Gruppe gedacht hat, okay, das wäre ein guter Ort, um was zu tun. Gleichzeitig aber auch klar war, das ist momentan politisch schwierig, weil dieser Ort gerade neu gemacht wurde, da direkt jetzt ranzugehen. Und dann kam die Gruppe eben mit einer Art Wanderbaum. Das heißt, das ist ein Baum in einem großen Kübel, der mit Bänken umrundet ist und der quasi eben einen Schatteninsel-Aufenthaltsort darstellt. Aber mit dem Ziel, den an verschiedenen Orten in der Stadt immer wieder aufzustellen und dadurch auch Orte zu testen, ist das denn jetzt der richtige Ort? Weil das ist eben ein wichtiger Aspekt von Prototypen, dass man sagt, wir bauen jetzt nicht einmal die tolle Lösung und merken dann aber in 3 Jahren, nee, das war es gar nicht, das hätte woanders sein müssen oder es funktioniert so nicht. Sondern man macht eben die einfache Lösung, aus der man lernen kann, um dann später die richtige Sache zu machen. Es war vielleicht noch kurz anekdotisch sozusagen, aber es gab eine große Diskussion am 2. Tag des Workshops, dass jemand sagte, also ihr werdet hier geschickt vom Ministerium, ne, das war das Umweltministerium in Brandenburg, die uns ja für dieses Gesamtprojekt beauftragt hatten, und wir sollen uns hier was ausdenken und ihr habt gar kein Geld. Das ist doch ja eine Verarschung.
Klingt jetzt, ne? Ja, genau.
Und wir haben gesagt,
so ja, kann man es sehen, aber man kann es auch anders sehen.
Genau, das ist, darf man erstmal so stehen lassen, aber jetzt fangen wir mal an zu arbeiten. Und sind tatsächlich dann eben, wie wir das machen, in kleine Gruppen gegangen. Die einen haben am Design gearbeitet, die anderen an der Eröffnung, an der Geschichte der Sache und so weiter. Und ganz schnell sind diese Leute verstummt, weil die anderen ins Arbeiten gekommen sind. Und da hat man keine Zeit mehr zum Rumgrummeln. Und das Interessante ist, dass es tatsächlich in jedem Projekt bis jetzt geklappt hat, dass die Leute die Sachen gefunden haben, ohne Geld. Und genau dort in Luckau war das so, dass eine Stunde später jemand eine Baumspende für 1.000 Euro gegeben hat.
Sie hören die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute mit Johannes Tolk und Martin Bartel, die als Wissenschaftsaktivisten versuchen, die Anpassung von Städten und Gemeinden an den Klimawandel voranzutreiben. Jetzt sind Sie ja eher von unten in Anführungsstrichen unterwegs, also zivilgesellschaftlich, kriegen dann zwar einen Auftrag auch von der öffentlichen Hand, aber sind sonst als Initiative da unterwegs. Und es gibt auch viele andere Initiativen, ne? Ganz kleine Nachbarschaftsprojekte oder die Initiative Baumentscheid, die versucht, 300.000 zusätzliche Straßenbäume in Berlin durchzusetzen. Aber müsste nicht eigentlich viel mehr von oben kommen, also politisch, verbindlich, finanziert? Herr Bartel vielleicht.
Ja, also natürlich. Es gibt ja diese Forderung, dass Klimaanpassung ins Grundgesetz festgeschrieben wird und damit dann zur Pflichtaufgabe wird. Und das wird auch formuliert vom Deutschen Städtebund, von der Deutschen Architektenkammer. Das wäre auch gut für uns als Zivilgesellschaft, weil dann hat die Stadt oder haben die Städte das nämlich auch als Pflichtaufgabe und müssen das finanzieren. Das Wichtige, glaube ich, aber, was wir mitdenken müssen und was halt leider auch viel zu kurz kommt oft, ist diese Idee, dass die Bürger, die Leute, die dort vor Ort sind, dass wir zusammen mit der Verwaltung diese Lösungen erarbeiten. Und ich denke, gerade was wir gelernt haben durch unsere Initiativen, ist ja auch die Vernetzung. Weil das, was meistens am Ende überbleibt nach so einem Projekt, ist, natürlich gibt es den Baum, es gibt die Lösungen, aber es gibt auch die Netzwerke. Wenn ich jetzt ein anderes Beispiel nehme, wir hatten eine ähnliche Initiative auf dem Mangabellplatz.
In Wedding.
Im Wedding, genau. Und dort ist es ja gelungen, dann tatsächlich auch verschiedene Akteure, die vorher nie miteinander geredet haben, zusammenzubringen. Da ist dann die lokale Schule, die Möwensee-Grundschule, ist mit dabei, das Centre Foncier, die mobile Stadtteilarbeit, aber auch die Klimaanpassungsmanagerin oder die Leute vom Straßen- und Grünflächenamt sind mit dabei. Und wir sind alle verbunden sozusagen durch eine E-Mail-Gruppe. Und wenn dann dort die Leute aus dem Viertel, zum Beispiel Seniorinnen, schreiben dann etwas in die Gruppe und sagen, na, ich habe die und die Idee, geht das gleichzeitig auch mit an die Leute aus der Verwaltung. Und jetzt können dadurch total neu auch Ideen zusammengebracht werden. Und ich glaube, das ist auch, was wir machen müssen, dass es auf der einen Seite eine Festschreibung gibt, dass tatsächlich Klimaanpassung eine Pflichtaufgabe für die Kommunen wird, aber es auf der anderen Seite auch den Aspekt mit reinkommt, dass es auch immer eine Art von Dialog und Zusammenarbeit geben muss, und zwar tiefergehend als die bisherigen Dialogverfahren.
Also dass die Projekte und Maßnahmen gemeinschaftlich entwickelt werden. Aber dieses Beispiel, was Sie gerade erwähnten, da wollte ich ohnehin hinkommen. Da hatte ich auch vor ein paar Monaten als Reporterin drüber berichtet. Ne? Es geht um ziemlich tristen Platz eigentlich in Wedding, der bei Hitze eben zu einer Kreislaufkollapsfalle für Senioren geworden ist und wo die Idee war, da mehr Grün drauf zu bringen und auch Sitzflächen. Und sie haben dann gemeinsam und eigentlich auch mit moralischem Support, sage ich mal, des Bezirksamtes Hochbeete entwickelt und gebaut, mit Schülern auch. Die hatten auch Sitzflächen. Und sie wollten aber eigentlich, dass diese Sitzflächen auch überdacht sind mit so einer Pergola, damit die eben auch Schatten spenden. Klingt ja jetzt erstmal sinnvoll. Diese Überdachung, die hat dann aber nicht geklappt. Also die haben sie nicht erlaubt bekommen.
Es gab Einspruch tatsächlich von der Denkmalbehörde, weil sie gesagt hat im ersten Moment, naja, wir müssen halt auch gucken, das ist hier alles Ensembleschutz, das ist alles auch kulturelle Werte.
So die Randbebauung, ne?
Genau, die Randbebauung. Aber das Interessante war, dass wir dann doch durch einen Dialog es geschafft haben, sie zumindest dazu zu bringen, zu sagen, nee, aber die temporäre Installation, die darf hinkommen. Und das ist eigentlich auch ein großer Durchbruch.
Also, dass man überhaupt diese Hochbeete hinstellen darf.
Genau, weil wenn man sich tatsächlich mit Leuten unterhält, die halt in der Klimaanpassung unterwegs sind und auch die Praxiserfahrung haben, wenn man das Thema Denkmalschutz anspricht, das ist fast genauso schlimm, wie wenn man den Kämmerer anspricht. Das wird allgemein eigentlich gesehen als die Institutionen, die sich am meisten dagegen wehren. Obwohl das auch ein bisschen unfair gegenüber dem Denkmalschutz ist, weil die natürlich auch versuchen, halt die Identität eines Ortes festzuhalten.
Ich will ja auch kein Denkmalschutz-Bashing betreiben, ne? Aber im Endeffekt, es ging um eine Sitzfläche mit Grün, die aber natürlich auch Schatten eigentlich sinnvollerweise dann bieten sollte. So, den Schatten gibt's ja jetzt nicht. Und da ist dann meine Frage, der Bezirk findet das Projekt gut. Es gibt dann einfach unterschiedliche Interessen. Nicht nur vom Denkmalschutz, sondern auch, wir brauchen mehr Wohnraum, da will jemand bauen und damit eben auch verdichten. Der andere hat einen Parkplatz, was auch immer. Es gibt viele Interessen in der engen Stadt. Wie kommt man denn da auf einen grünen Zweig? Müsste da jemand priorisieren? Wie löst man das?
Das ist bestimmt notwendig auf eine Art, aber wir sind ja eher an der Praxis dran und wollen uns da langsam hinarbeiten. Und dafür ist es eben, sind zwei Dinge total wichtig, dass es das zwischen diesen sehr vielfältig unterschiedlichen Gruppen Vertrauen aufgebaut wird, dass Verbindungen hergestellt werden, also auch innerhalb der Verwaltung, weil in den größeren Städten die Leute gar nicht die Möglichkeit haben, sich alle zu kennen. Ne? Allein im Straßengrünflächenamt in Berlin-Mitte arbeiten 600 Menschen.
Wirklich? So viele?
Ja.
Die Dimension war mir jetzt auch nicht so klar.
Genau, ne? Also so da treffen wir auf Menschen mit dem besten Willen, aber die brauchen auch, und da ist unsere Erfahrung, dass die auch da sehr froh darüber sind, im Rahmen von solchen Projekten eben intern sozusagen auch Verbindungen herzustellen und in Dialog zu kommen. Und der andere Part ist eben tatsächlich, man kann jetzt sagen, wir hatten da ein Konzept entwickelt mit Sonnenschutz und jetzt ist es nicht gekommen, das ist Mist. Ist im ersten Moment natürlich so, ne? Denkt man sich sowas Doofes, aber tatsächlich sind das einzelne Schritte. Und wir haben dieses Design ja auch von diesem Ort mit der Gruppe gemeinsam ganz oft abgewandelt, mit dem Umweltamt abgeglichen, was kann eigentlich auf diese Grünflächen rauf und so weiter. Ne? Das alles mit eingearbeitet und sind tatsächlich mit dem Denkmalschutz zum Beispiel von einem kategorischen Nein zu einem Ja, das könnt ihr machen erstmal. Und das zu sehen, dass das der erste Schritt ist, und dass, wenn das erlebt ist, dieses reale Erleben von etwas, das genutzt wird im öffentlichen Raum, schafft die Möglichkeit, viel mehr Menschen dafür zu gewinnen. In der Zivilgesellschaft, aber genauso auch in der Verwaltung und auf der Ebene der Politik.
Man muss dann auch nach kreativen Lösungen suchen, ne? Das versuchen sie ja auch. Da sind wir nochmal in Luckau, im Süden Brandenburgs. Da gab es auch so eine Art Interessenkonflikt, nämlich zwischen dem Interesse, eine Solaranlage zu installieren, und auch, wir landen doch wieder beim Denkmalschutz und dem Denkmalschutz. Oder auch so Sachen wie Fassadenbegrünung und den Interessen des Denkmalschutzes. Und da haben Sie, glaube ich, eine kreative Lösung gefunden, richtig?
Ich muss dazu sagen, es war jetzt nicht unbedingt unsere kreative Lösung, aber es ist dann tatsächlich auch, war so ein Impulsgeber. Also genau die Frage, Denkmalschutz versus Klimaanpassung. Und dann gab es auch ähnlich wie am Mangabellplatz halt einen Moment, wo sich Denkmalschutz, Bürger und Verwaltung zusammengesetzt haben und auch erstmal sozusagen sich auch die historische Dimension angeschaut haben. Weil das sind ja Sachen, mit denen man sich im Alltag vielleicht nicht beschäftigt. Also gerade beim Mangabellplatz, Sie haben ihn ja auch gesehen, da ist einem auch nicht bewusst, warum ist das denn überhaupt Denkmalschutz? Und wenn man dann aber in die Geschichte eintaucht, gibt es dann auch ein großes Verständnis und wir merken dann, dass die Bürgerinnen sich dann auch dafür dann halt auch öffnen. Aber in Luckau ist es jetzt soweit, dass dort dann halt der lokale Klimaanpassungsmanager es geschafft hat, zusammen mit der Stadtverwaltung, aber auch lokalen Unternehmen, ein Kataster, ein elektronisches Kataster aufzubauen, wo jeder ersehen kann, wo kann man Solaranlagen, sozusagen Photovoltaikanlagen in der Altstadt aufbauen und wo nicht. Und das ist halt, hört sich nach einem lapidaren ersten kleinen Schritt an, aber das ist tatsächlich auch eine Sache, die sich herausgestellt hat, dass in den meisten Städten es gar nicht das Wissen gibt, wo kann man Photovoltaik aufstellen, wo kann man Photovoltaik denkmalgerecht aufstellen. Und wir sind tatsächlich dabei, jetzt diese ersten Schritte zu machen. Und das hat halt Luckau sehr gut gemacht. Sie sind jetzt auch sehr aktiv in der Woche der Klimaanpassung mit dabei. Da gibt es dann halt auch zum Beispiel Stadtspaziergänge mit dem Bürgermeister, mit dem Klimaanpassungsmanager, wo dann halt auch Interessierte sich dann tatsächlich erfragen können, wo können wir denn hier Photovoltaik machen oder auch Ideen geben können. Und ich glaube, das sind halt die ersten Schritte, die jetzt einige Kommunen sozusagen als Leuchtturm machen. Und das ist halt, wo wir halt auch insgesamt mehr hinkommen müssen. Es muss erstmal Wissen gesammelt werden. Diese Information, die man gerade braucht, auch so in den kleinen historischen Städten, also ja, in diesen Altstädten, ne?
Aber man sieht ja auch an diesen ganzen Projekten, Sie sind da ja jetzt nicht mit dem Bulldozer durch die Gegend gefahren und wollten verdichtete Flächen aufbrechen. Ja. Es geht ja zum Teil wirklich um so ganz kleine Sachen. Und da sieht man ja, wie mühsam das ist, mit wie vielen Leuten man sich da auseinandersetzen muss, um eine Genehmigung zu kriegen und genau, wie lange das auch dauern kann. Wir haben jetzt immerhin schon das Jahr 2025. Also eigentlich müsste es doch alles viel schneller gehen. Also
natürlich.
Zumindest, wenn man jetzt von wissenschaftlicher Seite auf die Klimaentwicklung guckt und so weiter, ne? Ich erinnere mich noch an den Satz der Klimaschutzbeauftragten von Mitte, die zu mir sagte, naja, je höher die Temperaturen werden und je mehr der Leidensdruck steigt, sie hofft darauf, dass das dann diesen Themen auch mehr Gehör verschaffen wird. Muss es so laufen oder worauf setzen Sie so?
Also ich meine, das ist ja dann sozusagen das berühmte Sache mit, schmeißt man den Frosch in einen Topf mit heißem Wasser, springt er raus, setzt man den Frosch ins kalte Wasser und wärmt dann langsam auf, bleibt er gemütlich sitzen, bis es irgendwann dann zu spät ist. Also natürlich, es muss mehr getan werden und es muss große Lösungen geben, aber im Endeffekt, wir müssen auch kleine Lösungen machen. Und ich meine, was ich sehe, was wir machen, ist so eine Art von Klimaselbstverteidigung als Bürger. Wir können jetzt nicht warten, bis halt alle Gesetze durchgeregelt sind, sondern wir müssen Impulse setzen, wir müssen erste Projekte umsetzen, wir müssen die Verwaltung mit annehmen, weil das ändert ja auch die Kultur in der Verwaltung. Langsam, aber naja, der stete Tropfen höhlt den Stein. Und unser Ziel ist es ja auch, dass wir vor Ort jetzt eine Veränderung schaffen. Dass im nächsten Sommer dann hoffentlich die Senioren, die über den Mangabellplatz gehen, von der Bushaltestelle zu ihrer Siedlung, dass die sich halt hinsetzen können und halt nicht kollabieren. Und da muss ja jetzt was geschehen. Das ist ja sozusagen auch ein Gesundheitsnotstand.
Haben Sie denn den Eindruck, dass sich dieser Sinneswandel in der Verwaltung manifestiert langsam? Weil ich bin da so hin und her gerissen. Ne? Einerseits Klimaschutzbeauftragte in den Senatsverwaltungen für Gesundheit, Stadtentwicklung. Das Wort Klima schreit einem überall entgegen. Trotzdem wird dann auch im Jahr 2025 der Gendarmenmarkt nach Sanierung quasi wieder freigegeben und das ist eine reine Steinwüste, mehr oder weniger zumindest. Welcher Befund stimmt? Passiert viel oder doch noch nicht?
Nee, in Anbetracht dessen, wie viel passieren muss, ist es natürlich manifest, dass nicht genug passiert. So, ne? Gleichzeitig gibt es ziemlich viele Leute, die bemüht sind, auch innerhalb der Verwaltung. Ne? Aber wenn Sie gerade diesen Gendarmenmarkt sagen, es gibt ein tolles Beispiel aus Wroclaw. Ein Platz, relativ zentral in der Stadt, hatte der Architekt vor einigen Jahren vorgeschlagen, ihn sehr grün zu machen. Hat die Stadtverwaltung gesagt, nee, der sollte eigentlich eher lieber zubetoniert sein. Wurde dann gemacht, hat sich rausgestellt, ist die größte Hitzeinsel der Stadt geworden. Gab einen großen Aufschrei über die Jahre, dass die Leute gesagt haben, so, hier können wir nicht existieren. Und die Stadt hat dann umgedacht und eben jenen Architekten wieder beauftragt und gesagt, naja, mach's doch bitte jetzt doch grün. Und das kann man sagen, ist total bescheuert. Hat man jetzt irgendwie doppelt das Geld ausgegeben und wie auch immer, ne, kann man sich drüber ärgern. Aber gleichzeitig, sie haben es gelernt. Und jetzt ist dieser Platz fantastisch. Also dieses bereit zu sein, zu verstehen, dass was vielleicht auch nicht so gut war.
Und was wäre denn so abschließend die wichtigste Stellschraube aus Ihrer Sicht, an der man drehen müsste, um mal so ein bisschen den Turbo hier auch anzuschmeißen, was das Thema Klimaanpassung betrifft? Also mehr Entschlossenheit, mehr Geld, mehr Pragmatismus. Vielleicht Sie zuerst, Herr Tolk.
Ich glaube, das Entscheidende ist mehr zusammen machen. Weil das ganze Geld hilft gar nichts, wenn die anderen, die man eigentlich auch dafür bräuchte, nichts davon wissen oder nicht das Gefühl haben, dass sie da irgendwie mit involviert sind.
Und aus Ihrer Erfahrung heraus, Herr Bartel?
Ich mag natürlich das Argument, das Johannes gegeben hat, aber ich sage mal, es gibt so einen Dreiklang. Also man braucht mehr Personal, mehr Finanzen und es muss einen größeren Wissenstransfer geben zwischen den Kommunen und zwischen den verschiedenen Ebenen und auch aus Ländern, die jetzt schon mit 40, 50 Grad leben. Das ist, glaube ich, wichtig.
Johannes Tolk, Martin Bartel, vielen Dank für das Gespräch.
Bitteschön. Dank.
Das waren die Wissenswerte im RBB 24 Inforadio. Heute, anlässlich der bundesweiten Woche der Klimaanpassung, mit den Wissenschaftsaktivisten Johannes Tolk und Martin Bartel vom Comparative Research Network und dem Netzwerk Resilient Cities. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Korwis.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.